Wir wollen uns erheben fürs Evangelium. Was ist gut, was ist gerecht, was ist lebendig und was echt? Lass es mich verstehen, was wirklich zählt. Gib mir dein Wort für mein Herz. Gib mir ein Herz für dein Wort, das mich trifft und trägt auf meinem Weg. Du bist noch, ehe ich bin. Du wirst noch sein, wenn ich schon war. Halte lebenslang zu mir, mein Gott. Öffne mein Herz für dein Wort. Öffne dein Wort für mein Herz, das mich reifen lässt und Leben lehrt. So bitten wir dich um deinen Heiligen Geist im Reden und Hören. Wir hören Gottes Wort für diese Predigt aus Lukas 5, Vers 1 bis 11. Der wunderbare Fischfang und die ersten Jünger. Es geschah aber, als die Volksmenge Jesus bedrängte und das Wort Gottes hören wollte, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und leerte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen. Das taten sie und fingen eine große Menge Fische, ihre Netze aber drohten zu reißen. Und sie gaben ihren Gefährten im anderen Boot ein Zeichen, sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen und füllten beide Boote, sodass sie fast versanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Schrecken hatte ihn und alle seine Begleiter ergriffen über den Fang der Fische, den sie gemacht hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon, fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land, verließen alles und folgten ihm nach. Amen.
Liebe Gemeinde, würden Sie einmal Ihre Winterjacke oder den Pullover zurückschieben bis zum Oberarm? Keine Sorge, das ist jetzt keine überraschende Impfung. Bitte werfen Sie Ihren Blick auf Ihre Haut am Unterarm. Haben Sie eine Gänsehaut? Wohl eher nicht. Wenn sich die Haut infolge niedriger Temperaturen oder bei Erschrecken zusammenzieht und von zahlreichen kleinen Knötchen bedeckt ist, spricht man in der deutschen Sprache von Gänsehaut. Sie ähnelt dann nämlich der Haut einer gerupften Gans. Sie können jetzt... Reden wir heute Morgen einmal über Gänsehautgefühle. Ich will Ihnen ganz offen sagen, warum mich das beschäftigt. Psychologen forschen neuerdings über dieses Thema. Und dazu gehört auch eine Forschergruppe aus Frankfurt. Ich habe den Bericht gelesen und es hat mich sehr neugierig gemacht. Ich habe da nämlich so eine Ahnung, dass Gänsehautgefühle und Glaube zusammenhängen können. Doch jetzt der Reihe nach. Das Erforschen von Gänsehautgefühlen geht so. Es werden besondere Kameras eingesetzt. damit sich sagen lässt, bei dieser Musik oder dieser Filmszene entsteht das Gänsehautgefühl. Und gleichzeitig messen Kernspintomographen, was sich dabei im Gehirn abspielt. Natürlich sind hinterher auch Gespräche wichtig, um herauszufinden, was solche Erfahrungen mit dem Menschen machen. Zusammenfassend lässt sich Folgendes sagen: Gänsehautgefühle machen kleiner, bescheidener, ja sogar freundlicher und manchmal kreativer. Und unter den Forschern macht sich sogar das Erstaunen breit, dass Gänsehautgefühle das soziale Verhalten erheblich verändern können. Für viele ist das gar nicht so neu. Es gibt große Dichter und Denker in unserer deutschen Tradition, die haben das schon gewusst und auch benannt. Von Johann Wolfgang Goethe stammt der Satz: Ehrfurcht ist das, worauf es ankommt, damit der Mensch ein Mensch ist. Und der Königsberger Philosoph Kant hat gesagt: Zwei Dinge erfüllen mein Gemüt immer wieder mit Ehrfurcht: der bestirnte Nachthimmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Nun kann man fragen: Ehrfurcht und Gänsehautgefühl, wie hängt das zusammen? Die Forscher stützen sich natürlich auf das, was sie messen können, und deshalb ist Gänsehautgefühl die große Überschrift. Aber wenn man dann die Unterpunkte anschaut, dann kommt unter diesem großen Thema Gänsehautgefühl das Kapitel Ehrfurcht. Und weil dieses Gänsehautgefühl in verschiedenen Zusammenhängen auftritt, zum Beispiel auch wenn Sie Tatort sehen, manche gehen aufs Klo und manche bleiben sitzen mit dem Gänsehautgefühl, ist das etwas Großes, Weites, während die Ehrfurcht was ganz Spezielles ist. Als ich über das Thema nachdachte, erinnerte ich mich an eine Begebenheit in meinem Leben. Ich möchte Ihnen die einfach erzählen. Ich war 18, es war Nikolaustag, im Sommer hatte ich meinen Führerschein gemacht und mit meiner Mutter fuhr ich am frühen Abend, um ein Patenkind zu überraschen. Das waren so 40 Kilometer nach Gunzenhausen. Ich weiß noch heute, wie ich am Steuer saß und die 70 PS unseres damals großen Autos auf dem Gaspedal spürte. Es ging richtig schnell und machte Spaß. Ich überholte einen LKW und plötzlich tauchten in einer Linkskurve vor mir die Lichter eines entgegenkommenden LKWs auf. Ich war völlig überrascht. Alles, was dann kam, war wie ein Reflex. Ich bremste nicht, sondern zog das Auto einfach nach rechts. Es krachte nicht, weil der LKW neben mir und das entgegenkommende Fahrzeug voll bremsten. Ich war durch. Gänsehautgefühl. Wenn ich das jetzt erzähle, spüre ich das sogar unten an den Unterschenkeln. Ich fuhr wie in Trance weiter, bis zu einer Baustellenampel im nächsten Ort, die auf Rot stand. Der LKW-Fahrer hinter mir stieg aus, kam zu meiner Scheibe, die musste man damals noch runterkurbeln. Der machte mich zur Schnecke. Ich konnte nichts sagen, ich war einfach nur stumm. Wenn ich diese Straße heute wieder entlang fahre, ist das Gefühl wieder da. Ich hätte tot sein können. Seitdem fahre ich bedachter und bescheidener. Manche würden sagen, das hat jetzt zu tun mit dem Thema Bewahrung, aber was da rauskommt, das ist diese besondere Betroffenheit, dieses Gefühl. Und wenn ich die Frage stelle, bin ich dadurch bescheidener geworden oder habe ich mein Verhalten geändert, dann kann ich 100% sagen, ja. Es macht Sinn, wenn ich Ihnen jetzt Zeit gebe für Ihr eigenes Nachsinnen. Gänsehautgefühle kennen wir doch alle. Unsere Organistin, die Frau Kechele, wird jetzt an der Orgel eine zurückhaltende Melodie spielen und ich würde mir wünschen, dass Sie sich persönliche Erinnerungen erlauben. Was hat auf Sie einen besonderen tiefen Eindruck gemacht? Wo hat sich in Ihrem Leben etwas ereignet, das Sie sehr berührt hat? Fallen Ihnen persönliche Gänsehautgefühle ein? Würden Sie auch sagen, dass Ehrfurcht wichtig ist für unser Leben? Können Sie diesen Forschungsergebnissen etwas abgewinnen, dass in der Erfahrung etwas klein wird und etwas anderes groß? Erinnern wir uns an dieser Stelle an das Evangelium, was wir gehört haben. Petrus hatte einen schlechten Tag, beziehungsweise eine miserable Nacht hinter sich. Vielleicht hat er laut aus dem Kahn stieg. Möglich, dass er mit dem Fuß gegen die Holzwand des Bootes donnerte. Egal, wenn es schmerzt. Es ist eine Scheißarbeit, ein Netz sauber zu machen, in dem nichts drin war. Wenn die Firma fast pleite ist und das Konto in den Miesen, und so kreisten seine Gedanken, sie kreisten und kreisten. Wenn das so weitergeht. Und immer wieder unterbrechen ihn andere Worte. Ein Wanderprediger sitzt nämlich in seinem Boot. Alles kam sehr überraschend. Der redet positiv. Er hat Hoffnung. Für ihn gibt es einen barmherzigen Vater im Himmel. Und Petrus ist bei diesen Gedanken nur damit beschäftigt, mit behutsamen Ruderbewegungen im ufernahen Wasser das Boot in Position zu halten. Er will nur noch weg, sich endlich aufs Ohr hauen. Ich versuche mir das jetzt ganz realistisch vorzustellen und will dieser Petrus sein. Jetzt dreht sich der Wanderprediger um. Er schaut mich an, offen und gütig. Fahr hinaus ins Tiefe und werf die Netze aus.
Was?
Zuerst war ich nur platt. Ich musste mich beherrschen, um nicht zu platzen. Alle am Ufer hätten es gehört.
Du hast keine Ahnung, wollte ich sagen.
Aggro und voll berufserfahren. Aber irgendwas bremste mich herunter. Ich spüre tief in meinem Innern ganz viel Frust. Chef, sage ich, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Nichts! Aber ich mach's, weil du es sagst, Chef. Was dann geschah, wissen alle. Lukas hat es aufgeschrieben. Als ich eine Stunde später am Netz ziehe, spüre ich Widerstand. Und bald kann ich im Wasser die Fische sehen, wie sie zappeln.
Helft, schreie ich, packt mit an!
Und dann wuselt es in zwei Booten. Überall Fische. Alles wuselt und zappelt. Ich schaue zum Bootsrand und messe mit den Augen. Noch 10 Zentimeter und wir sinken. Und dann schaue ich ihm zu. Etwas drückt mich nach unten. Ich knie in der Menge von Fischen und sage,
geh, geh weg, das habe ich nicht verdient.
Können Sie sich jetzt die Melodie vorstellen? Kyrie, Kyrie eleison. Im 9. Vers dieser Geschichte steht das Wort Schrecken oder Ehrfurcht. Und dieses griechische Wort ist in der gesamten Literatur ein Signalwort für Gänsehautgefühle. Eine Betroffenheit, eine Erschütterung, das Gefühl, in mir wird etwas klein und was anderes groß. Und deshalb ist diese Geschichte von Petrus die Bibelgeschichte zum Thema Gänsehautgefühl. Und wenn man sie im griechischen Original liest, dann macht man eine wichtige Entdeckung. Zu Beginn sagt Petrus zu Jesus Chef oder Meister, wie es in manchen Übersetzungen steht. Als er dann auf den Knien ist, sagt er Kyrie. Genau dieses Wort, was wir heute noch im Gottesdienst verwenden, für manche wichtigen liturgischen Lieder. Kyrie ist viel mehr wie Chef. Aus dieser Sicht von heute erinnert Kyrie immer an Gottesdienst, an ein Gebet, an einen Ruf vor dem Altar mit berührtem Herzen. Im Lauf der Begegnung mit Jesus wird Petrus kleiner und Jesus wird größer. Es wächst ein Gefühl der Ehrfurcht und der Verehrung. Petrus spürt, dass von diesem Jesus eine Macht ausgeht. Und jetzt bitte ich Sie, von dieser Geschichte noch einmal zurückzugehen zu den Forschungsergebnissen zum Gänsehautgefühl. Da wird gesagt, Gänsehautgefühl machen kleiner und bescheidener. Dem Petrus wird bewusst, dass sein beruflicher Erfolg, dass er das nicht fest im Griff hat. Wird er freundlicher und kreativer? Ändert sich sein Sozialverhalten? Natürlich. Wir wissen, er geht mit Jesus mit. Er ändert sich total. Er bleibt nicht bei eingefahrenen Gewohnheiten. Er lässt sich für 3 Jahre auf was ganz Neues ein. Und jetzt gucken wir einmal auf unsere Zeit. Corona ist eine weltweite Erschütterung. Sie macht uns kleiner. Das muss nichts Schlechtes bedeuten. Wir können nämlich jetzt bescheidener, ja sogar kreativer und sozialer werden. Wissenschaftlich gesehen ist das kein Selbstläufer. Wir brauchen dazu gar keine Christen zu sein. Das funktioniert sozusagen automatisch. Es ist die natürliche Reaktion auf ein Gänsehautgefühl. Ich sage das deshalb so, dass wir nicht zu schnell irgendetwas interpretieren und vielleicht noch christlich zurechtbiegen. Aber wer vor Jesus auf die Knie geht und nicht vor Corona, der entdeckt etwas Neues. Er entdeckt, dass dieser Jesus alle Gewalt im Himmel und auf Erden hat. Und er entdeckt, dass dieser Jesus die Autorität hat, zu mir zu sagen, jeden Tag, fürchte dich nicht. Und dass dieser Jesus jetzt etwas Neues und Sinnvolles mit mir vorhat. Petrus hat sich einem neuen Lebensabschnitt zugewandt. Und er hat entschieden, ich möchte der Ehrfurcht neue Nahrung geben. Das ist eigentlich der Sinn von Nachfolge, von deiner Entscheidung, mit Christus zu leben, dass du dir sagst, ich will in dieser Ehrfurchtsschiene bleiben. Ich will diese Ehrfurcht, wenn ich Bibel lese, Gottesdienst besuche, immer wieder Nahrung geben. Das ist jetzt die Spur meines Lebens. Ich will immer wieder die Erfahrung machen, es gibt etwas ganz Großes. Und der Glaube an Jesus ist wählerisch bei der Anrede. Nimm das mit in die nächsten Tage. Wie fängt dein Gebet an? Was sagt dein Herz in der Stille zu Gott? Denn mit dieser Anrede machst du eine Tür auf, in der Gott dich besuchen kann und dir zeigen kann, wie groß er ist. Petrus sagt, Kyrie. Und es ist schon interessant, dass auf diesem Weg der Petrus einige Wochen später noch eine Entdeckung macht. Da gibt es ein Gespräch und Jesus sagt, hey, was sagen die Leute so? Und sie kennen das vielleicht. Und was sagt ihr? Dann sagt der Petrus, ich habe das gespürt. Du bist der Christus Gottes. Er ist in dieser Spur der Ehrfurcht und der Entdeckung geblieben. Und der Friede Gottes, der größer ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne bei Jesus Christus, unserem Herrn.